Deutschlandfunk, Andruck.
Guten Abend, im Studio Katrin Stövesand. Ich begrüße Sie zu unserem Magazin über politische Literatur. Fleischkonsum ist ein Thema heute. Fleisch fürs Klima, so heißt das Buch des Umweltjournalisten Stefan Michel. Und er beschreibt darin den Nutzen von Nutztierhaltung für Umwelt und Klima. Und es geht um Fleischproduktion in China. Ein Buch über computerüberwachte Hühnerställe und KI-gestützte Schweinezucht. Scheitern im Neoliberalismus fühlt sich selbstverschuldet an, ist aber auch Teil des Systems. Zwei US-AutorInnen haben ein erhellendes Buch darüber geschrieben. Und beginnen werden wir heute mit dem neuen Buch von Michael J. Sandel. Der US-Philosoph schreibt über das Unbehagen in der Demokratie. Gemeinwohl, Gerechtigkeit oder die moralischen Grenzen des Marktes sind die Themen von Michael J. Sandel. Er ist eine Art Popstar der US-amerikanischen Philosophie und politisch einflussreich. In seinem letzten Buch befasste er sich mit den Schattenseiten der Leistungsgesellschaft und knüpft nun daran an. Sandel hat sein Buch über die Krise der Demokratie aus den 90ern überarbeitet. Der Harvard-Dozent hatte also schon damals, vor Trump, und als Demokratien noch als das Ende der Geschichte gefeiert wurden, einen klaren Blick für die Entwicklungen. Nun also die umso aktuellere Version von »Das Unbehagen in der Demokratie«. Günther Keindelsdorfer hat den Band gelesen.
Michael Sandel ist Kult, zumindest in Harvard. Seine Vorlesungen zur politischen Philosophie ziehen Woche für Woche an die 1000 Zuhörerinnen und Zuhörer in ihren Bann. Der Grund? Sandel gilt als mitreißender Redner und er hat etwas zu sagen. Es gehe ihm in seinen Lehrveranstaltungen nicht darum, abstrakte Theorien herunterzudozieren, erklärt der Philosoph. Vielmehr trete er mit seinen Studierenden in eine Art sokratischen Dialog. Gemeinsam suche man nach plausiblen Antworten auf die Probleme der Welt.
I put questions to the students and they have an opportunity to respond. It is a kind of Socratic dialogue that points the students to the big philosophical questions.
Im Spektrum des politisch-akademischen Diskurses der USA gilt Michael J. Sandel als Kommunitarist. Der Mensch, so lautet eine seiner Prämissen, sei ein soziales Wesen. Mit Egoismus und radikalem Individualismus werde der Homo sapiens nicht weit kommen. In seinem neuen Buch, einer aktualisierten Neufassung seines Werks »Democracy's Discontent«, beschäftigt sich Michael Sandel mit einem der Grundprobleme der politischen Philosophie, mit der Frage, ob Kapitalismus und Demokratie überhaupt zusammengehen.
Kapitalismus und Demokratie haben lange in einer angespannten Koexistenz gelebt. Der Kapitalismus strebt danach, produktive Tätigkeit für privaten Gewinn zu organisieren. Die Demokratie strebt an, Bürger zu gemeinschaftlicher Selbstverwaltung zu ermächtigen.
In der jüngsten Vergangenheit gibt es eine Tendenz anzunehmen, dass die freie Entwicklung der Märkte zum gemeinschaftlich Guten und zu einer gerechten Gesellschaft führt. Das ist ein Trugschluss, wiewohl man sagen muss, dass dieser Glaube in den USA um vieles weiter verbreitet ist als in Europa. Auf jeden Fall kann Demokratie nicht allein funktionieren auf der Basis eines an Märkten orientierten Individualismus. Genauso wichtig ist die Orientierung am Gemeinwohl. Ich bin jedenfalls der Meinung, dass wir die Orientierung auf das Gemeinwohl nicht trennen können von der Frage, wie wir unsere Gesellschaft organisieren.
Seit dem Untergang der kommunistischen Systemalternative im Jahr 1989 habe sich die soziale Ungleichheit in der westlichen Welt verschärft, so Sandels Diagnose. Drei Entwicklungen macht der Harvard-Philosoph dafür verantwortlich. Erstens die Globalisierung, die Millionen Industriejobs in Niedriglohnländer transferiert habe. Zweitens den Finanzmarktkapitalismus, der die Renditerwartungen der Wall Street zum Maß aller Dinge erhoben hat. Und drittens die von Sandel bereits in seinem letzten Buch heftig kritisierte Leistungsmanie der westlichen Gesellschaften, die für Menschen ohne höhere Bildungsabschlüsse nur Verachtung und schlecht bezahlte Jobs übrig habe und sie damit zur leichten Beute für aggressive Politnarzissten wie Donald Trump oder Boris Johnson mache.
Die Trennung zwischen Gewinnern und Verlierern hat sich jahrzehntelang vertieft. Sie hat unsere Politik vergiftet und uns auseinandergebracht.
Auch Barack Obama habe sich als Enttäuschung erwiesen, beklagt Michael Sandel. Nach einem aufrüttelnden Wahlkampf, in dem der demokratische Kandidat einen fundamentalen Wandel versprochen hatte, gerade auch auf sozial- und wirtschaftspolitischem Gebiet, nach diesem Wahlkampf habe Obama als Präsident eine 180-Grad-Kehrtwendung hingelegt. In Sandels Augen war es ein katastrophaler Fehler, dass Obama die Wall Street Banken nach dem Finanzcrash von 2008 mit Steuermitteln gerettet hat. Dass Donald Trump die Wut und den Hass der enttäuschten Arbeiterklasse wenige Jahre später in Wählerstimmen für seinen plutokratischen Populismus umwandeln konnte, hätte niemanden überraschen dürfen, meint Sandel. Und heute, was hat der Harvard-Philosoph zur postkoronaren Gegenwart zu sagen?
Im Gärungsprozess aus Populismus, links und rechts, wäre es an der Zeit, die Bedingungen im Verhältnis von Kapitalismus und Demokratie neu auszuhandeln.
Da wird Sandel kaum jemand widersprechen. Zwei Grundfragen vor allem seien es, die gelöst werden müssten, schreibt der Philosoph.
Wie können wir die Wirtschaft so reformieren, dass sie demokratischer Kontrolle zugänglich wird? Und wie können wir unser gesellschaftliches Leben wieder so aufbauen, dass die Polarisierung abgeschwächt wird?
Konkrete Vorschläge bietet Sandel in seinem aktuellen Buch nicht an, was wohl mit der grundsätzlichen Stoßrichtung des Werks zu tun hat. Der 500 Seiten starke Band ist über weite Strecken ein historischer Abriss, der sich mit der Entwicklung der amerikanischen Demokratie seit den Tagen Thomas Jeffersons beschäftigt. Inhaltlich präsentiert Sandel wenig, was über die altbekannten Prämissen des linksliberalen Mainstreams hinausginge. Nach vier Jahrzehnten neoliberaler Dominanz habe die Magie des Markts ihren Zauber verloren, erklärt der Harvard-Philosoph, wozu nicht zuletzt die Corona-Pandemie ihr Teil beigetragen habe. Plötzlich konnten die staunenden Massen sehen, dass Geld keine Rolle spielte, wenn es galt, torkelnde und taumelnde Wirtschaftssektoren vor dem Untergang zu retten. Daran habe man erkannt, eine andere Welt sei möglich, so Michael J. Sandel, wenn die wirtschaftliche Macht demokratischer Kontrolle unterworfen würde. Das allerdings ist leichter gesagt als getan.
Hält Günther Keindelsdorfer fest nach der Lektüre von Michael J. Sandel, das Unbehagen in der Demokratie, was die ungezügelten Märkte aus unserer Gesellschaft gemacht haben. Übersetzt von Helmut Reuter, im S. Fischer Verlag erschienen, 512 Seiten, 32 Euro. Fleischverzicht. Das ist eine Art Triggerwort geworden, selbst wenn man einsieht, dass die aktuelle Art der Fleischproduktion nicht zukunftsfähig sein kann. Genussvoller und vernünftiger Fleischkonsum, das ist eher ein Ansatz, auf den man sich einlassen mag. Und hier setzt Stefan Michel mit seinem Buch an. Fleisch fürs Klima lautet der Titel. Und er singt darin ein Hohelied auf die Weidehaltung und vollzieht eine Ehrenrettung der Rinder, die eben keine methangasenden Klimakiller seien. Die Irrwege der Fleischindustrie erspart er seinen Leserinnen und Lesern natürlich nicht, aber seine Ideen bzw. Einkaufszettel sind durchaus anschlussfähig. Christina Jansen mit den Einzelheiten.
Stefan Michel startet mit einer steilen These. Fleischkonsum kann dem Klima nutzen. Besser noch, er ist geradezu notwendig. Das klingt im Lichte aktueller Verzichtsdebatten erst einmal absurd. Aber natürlich meint Michel nicht Billigsteaks und Fabrikwürstchen vom Discounter. Das gute Fleisch fürs Klima, es kommt von der grünen Wiese, von Rindern, Ziegen und Schafen aus Weidewirtschaft. Diese Art der Landwirtschaft sei die Grundlage für die Erhaltung wichtiger Lebensräume, schreibt Michel.
Mit den Weideflächen und den Heuwiesen fürs Winterfutter sind über die Jahrhunderte strukturreiche Landschaften entstanden, die es ohne diese Nutztiere nicht gäbe. Von den Almwiesen in den Alpen über die sattgrünen Weiden der Mittelgebirge bis zum Grünland hinter den Deichen im Norden sind sie nicht nur eine Augenweide für uns Menschen. Sie sind auch ein Schatz der Artenvielfalt, eine Vielfalt an Pflanzen, Schmetterlingen, Heuschrecken, Käfern, Kleinsäugern und Vögeln, die allesamt auf oder von dem Grünland leben.
Das artenreiche Grünland weise außerdem einen weiteren wichtigen Vorteil auf.
Hinzu kommt, dass Grünland, wenn es dauerhaft beweidet oder als Heuwiese genutzt wird, ein hervorragender Kohlenstoffspeicher ist und auch viel CO2 aus der Atmosphäre holt. Gesundes Grünland ist für den Klimaschutz so wertvoll wie gesunder Laubwald.
Es wäre deshalb schädlich, diese Grünflächen aufzugeben und verwalten zu lassen, argumentiert Michel. Noch schlimmer wäre es, sie umzupflügen, um darauf Futtermittel wie Mais oder Raps anzubauen. Klar ist allerdings auch, wenn wir alle ausschließlich Fleisch aus Weidehaltung essen wollen, müssen wir den Fleischkonsum reduzieren. 55 Kilo pro Kopf und Jahr waren es in Deutschland im Jahr 2021 im Schnitt. Tendenz immerhin sinkend. Wie viel Fleisch darf es also sein? Hierzu führt der Autor eine Veröffentlichung der Lancet-Kommission an, einer Gruppe von Wissenschaftlern, die das renommierte Medizin-Journal The Lancet einberufen hat. Sie beschäftigte sich mit der Frage, wie eine nachhaltige Ernährung für die erwarteten 10 Milliarden Menschen im Jahr 2050 aussehen könnte.
Dabei herausgekommen ist ein Ernährungsplan mit sehr viel Getreide, gefolgt von Pflanzenfetten, Hülsenfrüchten und Nüssen. Mit 2500 Kalorien pro Person und Tag ist der Speiseplan durchaus komfortabel ausgestattet. Auch Tierisches gehört dazu. Alle 5 Tage ein Hühnerei, täglich ein volles Glas Frischmilch sowie pro Tag 14 Gramm rotes und 29 Gramm weißes Fleisch.
Michel rechnet hier Eier- und Schweinefleisch heraus und landet damit bei 16 Kilo Fleisch pro Person und Jahr. Für eilige Leser fasst Michel all diese Informationen auf einer Art Einkaufsliste zusammen. Darauf ist überraschenderweise auch Rindfleisch zu finden. Als gefährliche Desinformation bezeichnet Stefan Michel die Behauptung, Kühe seien die Ursache für massiv steigende Methanemissionen. Damit schließt er sich der Argumentation des australischen Klimaforschers Walter Jenne an, den er ausgiebig zitiert.
Die meisten klimarelevanten Emissionen aus der Landwirtschaft stammen nicht von der Kuh. Sie entstehen, weil die intensive Landwirtschaft auf synthetische Stickstoffverbindungen bei der Düngung setzt. Etwa um artfremdes Rinderfutter wie Mais oder Raps zu erzeugen. Statt die Milchkühe als Grasverwerter einzusetzen, als methanrülpsende Klimaschützer, die das Grünland erhalten, werden sie häufig zu monströsen Stalltieren mit Riesenäutern herangezüchtet, um immer mehr und immer billigere Milch für die Industrie zu liefern. Das ist das Klimaproblem mit der Kuh, nicht ihr Methanausstoß.
Ebenso überraschend mag für viele sein, dass Michel dezidiert von Geflügel abrät. Der Grund? Hähnchen, Legehennen und Puten werden mit Produkten gefüttert, die der Mensch auch selbst essen könnte. Mit Mais, Weizen und Gerste etwa. Verschwendung in Reinform, meint Michel. Immer wieder lässt er aber auch wirklich witzige Befunde aus der Wissenschaft einfließen. Laden Sie nie einen Neandertaler ins Restaurant ein, heißt es etwa an einer Stelle im Buch. Das könnte nämlich teuer werden. Aufgrund seiner Lebensweise als Jäger und Sammler habe der Neandertaler einen täglichen Energiebedarf von mehr als 6600 Kalorien gehabt und sei ein begeisterter Fleischfresser gewesen.
Die Neandertaler hatten eine ausgesprochene Vorliebe für Großwild. Sie nahmen es mit Elefanten und Mammuts auf, die das 75- oder 100-fache ihres Körpergewichts hatten. Auch Nashörner, Auerochsen und Riesenhirsche der ausgestorbenen Gattung Megalozeros standen auf ihrem Speiseplan. In Nordfrankreich haben Paläontologen eine 200.000 Jahre alte, nun ja Neandertaler Mülldeponie entdeckt, mit 220.000 Knochenresten verspeister Tiere.
Weniger amüsant sind dagegen Michels drastische Schilderungen der industriellen Tierhaltung und seine Erläuterungen zur EU-Agrarpolitik, die mit ihren Subventionen seit Jahrzehnten falsche Anreize setzt. So bewegt sich Michels Buch auf dem Grat zwischen Ratgeber und politischer Streitschrift. Er porträtiert mobile Metzger, Tierrechtsaktivisten, die katastrophale Zustände auch in Biobetrieben aufdecken, und Landwirte, die ihre Rinder auf der Weide per Kugelschuss töten, um ihnen den Tiertransport zu ersparen. Das sind spannende Blicke hinter romantische Fachwerkfassaden, Weidezäune und Metzgereitheken. Das Fazit: Fleisch essen muss nicht verkehrt sein. Oberstes Prinzip: Klasse statt Masse.
Christina Jansen war das über Stefan Michel, Fleisch fürs Klima. Ein neuer Blick auf Artenschutz, Tierhaltung und nachhaltige Ernährung. Im Ökom Verlag erschienen, die 280 Seiten kosten 22 Euro. Wir bleiben beim Thema Fleisch bzw. Lebensmittelproduktion. Dass die Digitalisierung in China in vielen Bereichen weiter ist als bei uns, ist bekannt. Was das aber im Einzelnen, zum Beispiel in der Landwirtschaft und bei der Lebensmittelproduktion, bedeutet, das ist nicht so klar. Deutlich wird es im Buch Blockchain Hühnerfarm der US-Reporterin und IT-Expertin Sha Wei Wang. Sie erläutert nicht nur die technologischen Entwicklungen und Veränderungen, sondern zeichnet mit ihren Nahaufnahmen auch ein vielschichtiges Bild der chinesischen Gesellschaft, findet unser Rezensent Matthias Becker.
Die Gegenstände dieser Reportagen wirken auf den ersten Blick ungewöhnlich, beinahe obskur. Drohnenpiloten, die mit ihren Fluggeräten Äcker düngen, Schweinezucht mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, Blockchain-Kryptographie auf einer Hühnerfarm.
Jedes Huhn trägt einen manipulationssicheren Ring am Fuß, der Daten wie die Schrittzahl oder den aktuellen Standort des Huhns protokolliert. Vorne an der Fußfessel ist ein QR-Code angebracht. Alle diese Daten lassen sich über eine passwortgeschützte Website einsehen, auf der per Webcam kontinuierlich Überwachungsaufnahmen aus dem Hühnerstall gestreamt werden, um zu kontrollieren, dass die Tiere nicht von unbefugten Eindringlingen gestört oder manipuliert werden.
Sämtliche Arbeitsschritte werden in der Blockchain fälschungssicher dokumentiert. Mit diesen aufwendigen Maßnahmen, erklärt Sha Wei Wang, zielen die Züchter in Guizhou im südwestlichen China auf ein kaufkräftiges Marktsegment. Ein solches Schlachthuhn kostet umgerechnet 40 US-Dollar. Wohlhabende Stadtbewohner kaufen es online. Dass manche Chinesen sich Hühnerfleisch derart viel kosten lassen, ist kein Zufall. Seit Jahren wird das Land von Skandalen um gefälschte und verdorbene Nahrungsmittel erschüttert.
Einmal titelte die Hongkonger Tageszeitung South China Morning Parade augenzwinkernd: Firma erzielt Durchbruch mit Sojasauce aus Menschenhaar. Man erfährt in dem Artikel, dass jemand Sojasauce mit zerkleinertem Menschenhaar versetzt und so die Produktionskosten halbiert hatte. Das ursprüngliche Markenprodukt hatten die Profiteure mit Haaren gestreckt, das gepanschte Zeug wieder in die Markenflaschen abgefüllt und in Umlauf gebracht.
Die Blockchain in der Hühnerfarm spiegelt den umfassenden Vertrauensverlust der Verbraucher wider. Diese Episode ist also mitnichten obskur, sondern führt geradewegs zu einem zentralen gesellschaftlichen Problem. Der Anteil der bäuerlichen Selbstversorgung ist geschrumpft, die Nahrungserzeugung äußerst kommerzialisiert, die Aufsichtsbehörden sind überfordert. Davon profitiert der Onlinehandel, der aber den Kostendruck auf die Erzeuger noch verstärkt.
In den letzten paar Jahren sind diverse Tech-Unternehmen, darunter Alibaba, JD.com und NetEase, in die Nahrungsmittelproduktion und in den Lebensmittelhandel vorgestoßen und haben sämtliche Glieder der Kette unter ihre Kontrolle gebracht.
Xiaowei Wang kennt diese Zusammenhänge aus eigener Anschauung. Um herauszufinden, wie die Landbevölkerung sich die Digitaltechnik aneignet, ist sie in abgelegenste Dörfer gereist. Biografisch bringt die US-amerikanische Autorin ideale Voraussetzungen für diese Recherche mit. Ihre Eltern stammen aus China, sie spricht die Sprache, Familienangehörige verschaffen ihr Einblicke in den Alltag. Und als ehemalige Programmiererin lässt sie sich vom Jargon der IT-Branche nicht blenden. So entstanden faszinierende Texte, teils Reportage, teils Essay. Alle haben mit Technik zu tun, aber sie handeln auch von Tradition und Entfremdung, Hoffnung auf sozialen Aufstieg und Abstiegsangst. Die Reportagen fügen sich wie ein Mosaik zu einem Bild der chinesischen Gesellschaft zusammen, wobei das schwierige Verhältnis von Stadt und Land im Vordergrund steht. Digitale Technologien werden rasant, oft auch auf unvorhergesehene Art adaptiert. Online-Handelsplattformen durchdringen Arbeit und Konsum. Für viele Landbewohner bedeutet die Entwicklung den Ruin. Einige machen Karriere, zum Beispiel als Drohnenpiloten. Das Buch ist im Jahr 2020 erschienen. Seither hat der Konflikt zwischen China und den USA an Schärfe zugenommen. Diese Entwicklung macht der Autorin zu schaffen, erzählt sie.
Wenn ich über China schreibe, bekomme ich oft zu hören, ich würde die Kommunistische Partei Chinas in Schutz nehmen oder Propaganda verfassen. Das ist eine sehr häufige Reaktion in den Vereinigten Staaten.
Dieser Vorwurf geht völlig fehl. Xiaowei Wang beschönigt und verharmlost nicht. Sie widerspricht allerdings dem Bild einer zentral gelenkten, formierten Gesellschaft. Stattdessen beschreibt sie China als fragmentierten Autoritarismus,
der sich zugleich dezentral und autoritär gibt. Dezentral auf der lokalen Ebene, wo die Zügel relativ locker gehalten sind, doch autoritär, was die nationale Politik betrifft. Die innere Widersprüchlichkeit dieses Modells hat das Potenzial zu erheblicher Konfusion zwischen der offiziellen Politik und der tatsächlichen Handhabung vor Ort zu führen.
Konkret bedeutet das zum Beispiel, dass die Bevölkerung nicht flächendeckend und lückenlos, sondern eher willkürlich überwacht wird. Selbst die Branche, die Kamerasysteme für die polizeiliche Gesichtserkennung vertreibt, verfolgt in erster Linie wirtschaftliche Interessen. Vieles wirkt da befremdlich vertraut.
Es braucht mehr Zwischentöne im Technikjournalismus. Wir müssen die chinesischen Technologiekonzerne klar und nüchtern betrachten. Sie engagieren sich zum Beispiel auf dem Land für sogenannte wohltätige Zwecke. Gleichzeitig haben sie eine Reihe von Verträgen mit der Regierung, die staatliche Gewaltmaßnahmen ermöglichen, so wie es Technologieunternehmen weltweit tun.
Blockchain Hühnerfarm zeigt uns China von einer ungewohnten, im Ausland kaum bekannten Seite. Das Buch lässt uns diese Gesellschaft etwas besser verstehen. Gelegentlich werden bei der Lektüre die historischen Dimensionen des Umbruchs sichtbar, den Xiaowei Wang beschreibt. Der Wandel des ländlichen Raums betrifft 40% der chinesischen Bevölkerung, damit 8% der Weltbevölkerung.
Matthias Becker war das über die Relevanz des Buches von Xiaowei Wang, Blockchain Hühnerfarm, Geschichten über Technologie und KI im ländlichen China. Übersetzt von Sabine Schulz, im Diaphanes Verlag erschienen, 272 Seiten, 20 Euro. Technologie wird immer effektiver. Informationen sind unbegrenzt zugänglich. Mythen der schönen neuen Welt wie diese widerlegt ein aktuelles Buch mit dem Titel Versagen. Der Anthropologe Arjun Appadurai und die Medienwissenschaftlerin Netta Alexander fordern darin eine umfassende Neubewertung dessen, was Erfolg und was Versagen ist. Denn das Versagen sei mittlerweile kommerzialisiert. Nicht nur unsere Geräte brauchen ständig Updates oder müssen durch neuere ersetzt werden, auch wir werden ständig zu Selbstoptimierung gedrängt. Versagen und Scheitern sei das Ergebnis von Beurteilungen, in denen sich verschiedene Konstellationen von Macht und wirtschaftlichem Gewicht widerspiegeln. Matthias Bertsch hat das Buch für uns gelesen.
Die Verbindung mit dem Server schlug fehl. Diese schlichte Meldung auf dem Bildschirm unseres Computers macht das ganze Dilemma deutlich. Wir, die User, sind hilflos, weil unser Server, unser Diener uns nicht mehr mit der Welt verbindet. Und aus dieser Unruhe kann schnell Panik werden, sind Arjun Appadurai und Netta Alexander überzeugt.
In der digitalen Kultur lauert die Angst immer im Hinterkopf der Nutzer. Sei es die Angst um die Verbindung, die Angst um die Akkulebensdauer oder im Zusammenhang mit dem vernetzten Zuhause und dem Internet der Dinge. Es entsteht eine ganz neue Art von Ängsten darüber, dass die Geräte uns ihrer Kontrolle unterwerfen.
Aus dem User wird der Loser. Der Wagenbach Verlag hat das englische Failure mit Versagen übersetzt. Der Untertitel Scheitern im Neoliberalismus macht deutlich, worum es den Autoren geht.
Das Buch beschreibt, wie sich insbesondere in der nordamerikanischen Finanz- und Technologiebranche Formen des Versagens herausgebildet haben, die emblematisch sind für die Welten, welche die beiden Küsten dominieren, die Wall Street und das Silicon Valley.
Das Versagen ist aufs Engste mit den Versprechen oder Versprechungen verbunden, für die beiden Orte stehen. Wir befriedigen deine Bedürfnisse und zwar sofort.
Im digitalen Zeitalter ist die Annahme, dass das Leben möglichst bequem und frei von Beschwernissen sein sollte, zu einem Dogma geworden.
Während das Silicon Valley ständig neue Apps und Geräte anbietet, die unser Leben noch smarter machen sollen, steht die Wall Street für das Geld, mit dem wir uns all das leisten können. Dass Menschen regelmäßig ihre Schulden nicht bezahlen können oder immer wieder vor ihren digitalen Geräten verzweifeln, weil sie sie zwar brauchen, aber nicht mehr verstehen, hat System, sind die Autoren überzeugt.
In diesem strukturellen Gedächtnisverlust, auf den sich die Finanzindustrie und die Digitalwirtschaft stützen, wird ein Versagen schnell genug vergessen, damit das nächste Versagen akzeptiert werden kann. Dabei wird die Erfahrung von Verlust, Ausbeutung, Unzufriedenheit und Frustration beständig umgedeutet, damit das Medium oder Instrument, das die Ursache für das Versagen ist, weiter genutzt wird.
Und nicht nur genutzt, sondern verbessert. Längst haben sich die User zu Testern entwickelt, die über ihre Feedbacks zur Verbesserung der von ihnen genutzten Apps beitragen.
In der Folge werden ständig Upgrades erforderlich und Nutzer müssen unaufhörlich etwas Neues lernen und zu einer noch besseren Quelle der Erfahrung werden, damit die nächste Optimierungsstufe der mobilen Anwendung erreicht werden kann.
Ist das nun Fortschritt oder ein Teufelskreis? Wahrscheinlich beides, wie schon in Goethes Zauberlehrling. Nur, dass die Geister keine Besen sind, sondern Algorithmen, die kein Versagen kennen.
Während wir uns selbst wegen eigener Fehler oder Leichtsinn grämen, bringen wir maschinenlernenden Algorithmen bei, wie sie unser zukünftiges Verhalten noch besser vorhersagen können. Die Veralltäglichung des Versagens ist zu einer grundlegenden Bedingung für die grenzenlose, schöpferische Zerstörung des gegenwärtigen Kapitalismus geworden.
Es sind solche Sätze, die das Buch lesens- und nachdenkenswert machen, zumal die schöpferische Zerstörung, ein Begriff, der auf den österreichischen Nationalökonom Josef Schumpeter zurückgeht, geeignet ist, auch das Dilemma der westlichen Demokratien in Sachen Kampf gegen die Klimakatastrophe zu beschreiben. Anstatt die Begrenztheit der Erde zu akzeptieren, wird auf grenzenlosen Wettbewerb und grenzenloses Wachstum gesetzt. Apadurey und Alexander lassen keinen Zweifel daran, dass sie diesen Weg für den falschen halten. Ihr Buch endet mit einem Aufruf. Wir müssen unsere Möglichkeiten begrenzen, statt sie zu erweitern.
Wir müssen nicht nur der Versuchung widerstehen, das neueste iPhone zu kaufen oder in das Derivat zu investieren, das zuletzt auf den Markt gekommen ist. Wir dürfen uns auch nicht vom Versprechen der Bequemlichkeit verführen lassen. Die radikalste Form des Widerstands wäre es, ein kulturelles und ökonomisches Klima zu fördern, in dem Konsumenten mit einer begrenzten Zahl von Wahlmöglichkeiten auskommen. Dies könnte den Verbrauchern dabei helfen, unterschiedliche Produkte zu vergleichen, sie zu prüfen und für längere Zeit zu nutzen.
Das ist eine gleichermaßen wünschenswerte wie banale Einsicht. Doch leider machen sich die Autoren nicht die Mühe, darüber nachzudenken, wie ein solches Klima des Weniger ist mehr auch nur ansatzweise geschaffen werden könnte. Sie belassen es bei einer letztlich folgenlosen Kritik am Neoliberalismus, statt der Frage nachzugehen, was strukturell passieren müsste, damit aus von Versagensängsten geplagten Kunden wieder mündige Bürger werden.
Matthias Bertsch besprach Versagen, Scheitern im Neoliberalismus von Arjun Apadurey und Netta Alexander. Übersetzt von Hans Freundl, im Wagenbach Verlag erschienen, 140 Seiten, 18 Euro. Thank you. Klassismus ist längst wieder ein Thema im Diskurs über gesellschaftliche Hindernisse. So erscheinen auch immer mehr Bücher zum Thema. In diese Reihe passt die Veröffentlichung des britischen Autors Dee Hunter, Auf uns gestellt, über Armutsklasse, Trauma und Solidarität. Hunter entstammt einer Familie von Irish Travellers, also Nicht-Sesshafter, und hat in seinem Debüt bereits über Ausgrenzung, Gewalt und Klassenbewusstsein am äußersten Rand der Gesellschaft geschrieben. Auch in seinem neuen Buch geht es um eigene Erfahrungen als Missbrauchsopfer, Obdachloser, Drogenabhängiger und Gefängnisinsasse, die Hunter in einen gesellschaftlichen Kontext stellt. Ralf Gerstenberg stellt das Buch vor.
Die Erfahrung, auf sich gestellt zu sein, machte Dee Hunter bereits in jungen Jahren. Als Kind wurde er von seinem Großvater sexuell missbraucht und von seinem rassistischen Vater verprügelt. Als Jugendlicher brachte er sich, seine nur 13 Jahre ältere, psychisch kranke Mutter und seine Schwestern als Sexarbeiter und Drogenkurier durch. Gefängnisstrafen, Gewalt und Drogenexzesse gehörten seitdem zu seinem Lebensalltag. Oft landete er auf der Straße, schlug sich durch und schlug zu, wenn jemand etwas besaß, was er benötigte, oder einfach so, weil Ängste und Aggressionen ein Ventil suchten. Das Trauma des Missbrauchs, des Ausgeliefertseins hielt ihn fest im Griff. Bilder und Momente des Schmerzes und des Leids, die er erfahren oder verursacht hatte, bestimmten sein Bewusstsein.
Meine Familie, die Faust meines Vaters, die blutenden Wunden meiner Mutter. Meine weinenden Schwestern, mein schreiendes Gesicht, Hände, die mich auf den Boden drücken, meine Faust, die auf Gesichter einschlägt, Fremde, die schluchzend darum betteln, in Ruhe gelassen zu werden, Blut an meinen Händen, Wunden, Fäuste, Knochen, Gesichter, Schwänze, Blut, der Boden.
Auf der Flucht vor den Dämonen seiner Vergangenheit trifft Dee Hunter auf Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie er. Da ist Robbie, der irgendwann anfängt, Frauenkleider zu tragen, dafür verprügelt wird und sich später nach einer verbüßten Haftstrafe das Leben nimmt. Da ist die heroinsüchtige Valerie, mit der Hunter zusammen in einem gestohlenen Wohnwagen lebt. Und da ist der übergewichtige Sanjay, der von seiner Familie verstoßen wurde und Science-Fiction-Stories schreibt, die von besseren Gesellschaften in fernen Galaxien handeln.
Er war der erste Mensch, den ich kennenlernte, der fiktive Geschichten und Kunst als Fluchtweg aus dem Schmerz seines Daseins nutzte, dabei immer noch ziemlich in der Realität verhaftet blieb. Er fand seine eigenen Werkzeuge für das seelische Überleben und bot mir Anleitung für mein eigenes.
Auch Dee Hunter fand im Schreiben sein Überlebenswerkzeug. In seinem Buch Auf uns gestellt verbindet er seine Erfahrungen als marginalisierter Repräsentant der Armutsklasse mit queeren Theorien, Klassenanalyse, kritischer Weißseinsforschung und Abolitionismus, also der Bewegung zur Abschaffung von Gefängnissen, Polizei und Strafjustiz. Die Methodik seiner Vorgehensweise ist die der Autoethnographie. Das heißt, er nutzt seine eigene Lebensgeschichte, um gesellschaftliche Mechanismen schreibend zu analysieren. In diesem Zusammenhang sieht er zwischenmenschliche Gewalt nicht als individuelles Schicksal, sondern als Folge sozialer Beziehungen und Machtstrukturen. Damit wolle er den Individuen jedoch keineswegs ihre Handlungsfähigkeit absprechen, betont Hunter. Stattdessen stellt er Handlungen vor, in denen Unterdrückte Widerstand leisten. Gegen Kerkerstaat und das Kapital, wie es heißt.
Ziel dieses Buches ist es nicht nur, meine eigenen Erfahrungen zu schildern, sondern sie als Erfahrungen zu betrachten, die in die Erfahrungen anderer eingebettet und von ihnen abhängig sind. Ich möchte Konzepte unterstützen, die aufzeigen, dass die Netzwerke und Gemeinschaften, aus denen wir stammen, nicht im luftleeren Raum existieren, sondern in einer konstanten Auseinandersetzung mit der historischen Entwicklung des Staates und der Kapitallogik stehen.
Die kapitalistische Gesellschaft, neoliberal und patriarchalisch geprägt, sei ein Unterdrückungssystem, so Dee Hunter. Staatliche Institutionen sind stets darauf bedacht, diejenigen, die gewalttätig oder sonst irgendwie auffällig werden, mit Hilfe von Strafmaßnahmen, Psychiatrie und Sozialarbeit wieder einzufügen in das System, das Hunter für das Leid, das er und seine Familie erfahren haben, verantwortlich macht. Dieses staatliche System hält Dee Hunter nicht für reformierbar. Vielmehr setzt er auf die Solidarität marginalisierter Communities, die er selbst oft erlebt hat, auch als er mit den Folgen seiner Missbrauchserfahrungen zu kämpfen hatte.
Ich möchte damit nicht dafür plädieren, dass sämtliche Unterstützung zur psychischen Gesundheit einer Auswahl von NachbarInnen überlassen werden sollte, die eben so helfen, wie sie es können, wenn eine Person am psychischen Abgrund steht. Ich plädiere aber dafür, dass unsere kollektive Antwort auf individuelle Schwierigkeiten immer mit dem Bewusstsein beginnen muss, dass diese Schwierigkeiten in einem erweiterten sozialen Kontext geformt werden und dass unsere Wege, um sie zu überwinden, in Nachbarschaften und Communities gründen müssen und nicht in staatlicher Infrastruktur.
Der Hauptteil des Buches besteht aus autobiografischen Erlebnissen und Erfahrungen. Am eigenen Beispiel zeigt die Hunter einen von Gewalt, Verletzungen und Verrohung gezeichneten Weg vom marginalisierten Rand ins gesellschaftliche Abseits, bei dem der Autor Opfer und Täter zugleich ist. Therapien, die integrative Solidarität und soziale Arbeit seiner Community und nicht zuletzt das Schreiben und Reflektieren über die eigene Situation haben ihm wieder Halt und Zuversicht gegeben. Heute begleitet er Menschen, die wie er gewalttätig geworden sind, bei Wiedergutmachungsprozessen innerhalb ihrer Community und schreibt seine Doktorarbeit darüber, wie Weißsein und Männlichkeit die Solidarität seiner Klasse behindern. Themen, die auch in seinem Buch eine Rolle spielen. Das überzeugt vor allem durch seine biografisch fundierte, konsequent klassenbewusste Sicht auf Ausgrenzungs- und Unterdrückungsprozesse innerhalb einer neoliberalen Gesellschaft wie der britischen. Wichtiger als die etwas bruchstückhaft eingefügten Theoriebezüge ist dabei die Tatsache, dass hier jemand seine Stimme erhebt, der weiß, was es bedeutet, chancenlos und ausgestoßen zu sein.
Sie hörten eine Rezension von Ralf Gerstenberg über Die Hunter, auf uns gestellt, Armutsklasse, Trauma und Solidarität. Übersetzt von Isabel Suremann, erschienen bei der Edition Nautilus, 252 Seiten kosten 20 Euro. Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag geht es unter anderem um Russlands Krieg gegen die Ukraine und seine Folgen für die Welt. Das neue Buch des ukrainischen Osteuropa-Experten Serhii Plochy. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.